Zur Einstimmung auf diesen Gottesdienst hören wir jetzt ein musikalisches Vorspiel. Ich möchte euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen. Und ich freue mich, dass wir auch in den Corona-Zeiten, wo so vieles anders ist, wir trotzdem einige gute Traditionen auch beibehalten. Und eine dazu gehört, dass im Herbst wir uns an einem Sonntag hier im Gottesdienst gerade mit der Situation auch der verfolgten Christen beschäftigen und eben hier uns das nahe kommen lassen. Und dazu möchte ich ganz herzlich Christine Faber begrüßen von Open Doors, eine, wie sie mir gerade sagte, von 20 Öffentlichkeitsreferenten von Open Doors. Und Open Doors war ja schon häufig hier bei uns in der Gemeinde. Und wir werden uns heute dann mit Christine über ein Land besonders beschäftigen, nämlich Indien. Und jetzt möchte ich, wenn alle einen Platz gefunden haben, zusammen beten und möchte bitten, dass ihr dazu aufsteht. Ja, lieber Vater, wir wollen dir danken, dass wir diesen Gottesdienst feiern können. Ja, du weißt, was uns alle beschäftigt, sicherlich eben auch sehr stark Corona, gerade jetzt durch das, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, wo es wieder eine ganz neue, auch große Ernsthaftigkeit hat. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach ja dabei bist und dass du gibst, dass wir hier in diesem Land und auch weltweit durch diese Krise kommen und dass wir uns gerade an dir festhalten können und dass wir vielleicht auch in dem, was wir sagen, was wir leben, auch ein Zeugnis sind in dieser großen Unsicherheit, die durch Corona da ist, dass wir hinweisen können auf dich, der du an der Stelle Sicherheit auch gibst. Ja, und wir sehen, dass vieles eben nicht gut ist, auch viele existenzielle Probleme da sind, und hilf uns. Aber wir sehen genauso und werden das heute noch mal hören, dass es weltweit, gerade eben für deine Gemeinde an vielen Stellen, es so viel schwieriger ist, ja überhaupt nicht vergleichbar schwieriger ist mit unserer Situation. Und ich möchte dich bitten, dass uns das deutlich wird und dass wir einmal dankbar sind, dass wir als Gemeinde eben nicht verfolgt werden, aber genauso, dass du uns das aufs Herz legst, was das bedeutet, und dass wir im Gebet hinter unseren Geschwistern stehen, die da eben deutlich mehr leiden und erleben müssen. Ja, ich möchte dich auch bitten für diejenigen von uns, die krank sind, denen es nicht gut geht, vielleicht auch wirtschaftlich nicht gut geht in dieser Zeit. Ich möchte dich bitten, dass sie das erleben, dass du der verlässliche Herr bist und dass du ihnen Halt und Sicherheit gibst. Ja, und so möchte ich bitten, dass du jetzt in dieser Gemeinde, in diesem Gottesdienst bei uns bist, dass du uns segnest und dass du zu uns redest. Amen. Ja, Christine, normalerweise würde ich dich jetzt hier interviewen, aber das machen wir jetzt heute nicht, sondern du wirst dich selber hier gleich vorstellen. Denn wir wollen nicht zu zweit hier zusammenstehen.
Ja, guten Morgen, mein Name ist Christine Faber, ich bin Referentin bei Open Doors. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Ich wünsche euch einfach einen ganz, ganz gesegneten Gottesdienst. Ihr dürft mich gern Christine nennen, ich habe gehört, ihr duzt euch in der Gemeinde, so können wir das gerne haben. Ja, kurz zu meiner Person. Nach dem theologischen Studium habe ich mit meinem Mann zusammen einige Jahre Gemeindeaufbauarbeit in Norddeutschland gemacht. Anschließend sind wir 8 Jahre in der Mission gewesen in Ostafrika, zusammen mit unseren beiden Kindern. Und dort sind wir auch in Gefängnissen, Flüchtlingslagern, Krisengebieten unterwegs gewesen. Und dort haben wir in ganz besonderer Weise erlebt, wie das Gebet unserer Freunde uns sehr ermutigt hat und wirklich uns durchgetragen hat. Und das ist der Grund, warum ich heute bei Open Doors bin, weil ich gerne dafür einstehen möchte, dass möglichst viele Menschen für verfolgte Christen beten. Und das ist, warum ich diesen Referentendienst mache. Ich bin 33 Jahre verheiratet. Mein Mann ist auch in der Sache Jesu unterwegs. Und unsere beiden Kinder ebenfalls, sie haben beide auch gläubige Ehepartner und haben schon beide ein ganz kleines Baby und sind auch mit Jesus unterwegs. Und das ist einfach sehr schön zu sehen. Ich nehme jetzt mal diesen Notenständer nach unten, weil mir ist es ein Anliegen, dass kein Bild von mir gemacht wird, auch nicht durch Handy oder so und auch nicht durch den Livestream. Und deswegen stelle ich mich hier unten hin und wir können auch schon das erste Bild anmachen, weil wir reisen in diese Länder und es gibt immer mehr Gesichtserkennung und das ist der Grund, warum möglichst kein Bild von mir entstehen soll. Ja, ganz am Anfang möchte ich gerne die 3 Länder vorstellen, die weltweit die größte Verfolgung erleben. Kannst du es anmachen? Ich habe es irgendwie.
Platz 3, Somalia. Wir müssen noch mal zurück. Somalia gilt seit mehr als 2 Jahrzehnten als gescheiterter Staat. Das Umfeld der Gesetzlosigkeit hat eine Situation geschaffen, in der radikal-islamische Kämpfer ohne wirkliche Einschränkung operieren. Die Gesellschaft ist ultrakonservativ und glaubt, dass ein Somali zu sein bedeutet, ein Muslim zu sein. Daher ist jede Vorstellung, den Islam zu verlassen, undenkbar. Die Gemeinde Jesu hat in diesem Land nahezu aufgehört zu existieren. Im vergangenen Jahr wurden zahlreiche somalische Christen durch Al-Shabaab-Kämpfer getötet. Jeder, der nur den Verdacht erregt, den Islam verlassen zu haben, wird von ihnen ermordet. Platz 2. Afghanistan. Das Leben in Afghanistan wird von der Stammeszugehörigkeit bestimmt. Wenn jemand den Islam verlässt, wird das als Verrat an der Stammesgemeinschaft betrachtet. Wer sich auch nur mit anderen Religionen beschäftigt und im Verdacht steht, den Islam verlassen zu haben, kann mit dem Tod bestraft werden. Platz 1. Nordkorea. Bereits zum 18. Mal in Folge ist Nordkorea das Land, in dem Christen am härtesten verfolgt werden. Das Regime des Führers Kim Jong-un verfolgt Christen gezielt und mit aller Härte. Zehntausende Christen sind in grausamen Arbeitslagern als gefährliche Staatsfeinde inhaftiert. Der Besitz einer Bibel kann für die gesamte erweiterte Familie tödlich enden. Doch die Gemeinde im Untergrund wächst unaufhörlich weiter. Und immer mehr Nordkoreaner werden Nachfolger Jesu.
Wir erleben das gerade in den Ländern, wo sehr starke Verfolgung ist, zum Teil auch sehr stark die Gemeinde Jesu wächst. Das haben wir natürlich sehr deutlich in China erlebt, aber zurzeit erleben wir das auch in Syrien und im Iran in besonderer Weise. Irgendwie komme ich nicht.
Platz.
Okay. Ja, und hier haben wir mal das Bild vom Verfolgungsindex 2020. Und die dunkelroten Gebiete sind die, die die stärkste Verfolgung erleben, die Länder. Und wir sehen dabei, dass es sich nicht nur um extremistische Islamisten sich handelt. Und ich unterscheide das auch sehr bewusst von friedlichen Muslimen, wie das beispielsweise jetzt in Pakistan, Afghanistan, Syrien, Libyen, Sudan, Jemen, Somalia der Fall ist und Syrien. Aber es gibt auch immer mehr Verfolgung, da gehen wir heute drauf ein, durch den Hinduismus. Narendra Modi, der Premierminister in der weltgrößten Demokratie der Erde ist in Indien, wünscht sich, dass bis 2021 Indien eine heilige hinduistische Nation ist und alle anderen religiösen Minderheiten werden aufs Schärfste verfolgt. Aber natürlich gibt es auch Verfolgung durch den Buddhismus. Man denkt, das ist eine sehr friedliche Religion, aber wir stellen fest, dass in Bhutan, ich zeige es mal kurz, weil viele Bhutan gar nicht so, ne? Kann ich nochmal zurück? Ja. Hier ist zum Beispiel Laos, Bhutan ist hier, Bhutan, dann Myanmar und auch Sri Lanka, das sind Länder, die buddhistisch geprägt sind. Und wir sehen, dass dort immer mehr auch Überfälle an Christen geschehen. Und insofern brauchen auch diese Länder mehr unser Gebet. Und natürlich nicht zu vergessen durch den Kommunismus, wie wir das seit 18 Jahren in Nordkorea sehen, das immer seit 18 Jahren auf Platz 1. Insgesamt ist es so, dass die Weltverfolgung in den letzten 2 Jahren etwa um ein Drittel zugenommen hat. Also mehr als alle Jahre zuvor. Und das zeigt, dass wir wirklich in einer Zeit leben, die Jesus in Matthäus 24 beschrieben hat, Vers 9, wo er sagt, dass die Weltverfolgung am Ende der Tage zunehmen wird, aber zur gleichen Zeit auch das Evangelium überall verkündigt werden wird. Das steht in Vers 14. Und das ist etwas, was uns unglaublich erfreut, weil beispielsweise, nur als ein Beispiel, Ägypten ist ein Land, was sehr viel Zerstörung erlebt hat, wo Kirchen zerstört wurden, Kirchen, also Christen verhaftet und getötet wurden. Aber in Indien haben sich in Ägypten haben sich in den letzten 2 Jahren 6,7 Millionen Menschen für Jesus Christus entschieden. Nur in den letzten 2 Jahren in Ägypten, trotz Verfolgung. Das ist eben dieses Besondere. Und deswegen macht es so viel Sinn, auch für verfolgte Christen zu beten. Hier sehen wir mal dieses 1040-Fenster, das ist das Fenster zwischen dem 10. und 40. Breitengrad, was die stärksten unerreichten Länder der Welt beinhaltet. Und dort leben 2 Drittel der Menschheit, leben in diesem 1040-Fenster. Dort sind die 4 größten Weltreligionen, die Monopole davon. Und wir sehen, dass dort 2500 Sprachen noch gar keine Bibel haben, noch gar nicht übersetzt wurden. 82% der ärmsten Menschen leben in diesem Fenster. Und 68% dieser Menschen, die dort leben, sind ohne Zugang zum Evangelium. Aber nur 15% aller Missionare arbeiten in diesem Fenster. Nun denkt man, warum gehen 85% der Missionare nicht in dieses Fenster? Und das liegt daran, dass man dort gar nicht ganz normal arbeiten kann, wie eine normale Missionsorganisation arbeiten würde. Und das ist der Grund, warum es Sinn macht, verfolgte Christen zu stärken, weil sie leben in diesen Ländern. Und deswegen brauchen sie unser Gebet, um sie zu stärken, damit in diesen Ländern das Evangelium weiterlaufen kann. Das ist der Grund, warum das so wichtig ist, sich für diese Menschen einzusetzen. Wenn wir sie stärken und sie unterstützen, kann auch in diesen Ländern das Evangelium weiter verbreitet werden. Heute soll es um Indien gehen. Indien hat 1,3 Milliarden Einwohner und 66 Millionen Christen. Leider ist es in den letzten Jahren so, fast in den 6 letzten Jahren, dass die Verfolgung gegen Christen immer mehr zugenommen hat. Es ist sogar so, dass vor 2 Wochen der Premierminister entschieden hat mit seiner Partei, dass die NGOs das Land verlassen müssen, dass einfach keine Hilfsorganisationen humanitärer Art im Land bleiben sollen und Gelder aus dem Ausland dort beziehen. Und er möchte, dass einfach dieses Land einfach rein hinduistisch ist. Er wünscht sich, jeder Inder ein Hindu ist. Und dieser Film zeigt ein bisschen die Situation.
Farben, Düfte, Tänze. Indien ist ein Land der Vielfalt. Neben der hinduistischen Mehrheit nennen über 65 Millionen Christen das Land ihrer Heimat. Doch Extremisten wollen einen rein hinduistischen Staat erzwingen.
Die Dorfbewohner kamen und schrien uns an. Wie lange haben wir euch schon gesagt, dass ihr gehen sollt und ihr wolltet nicht hören? Warum bleibt ihr hier? Verlasst das Dorf oder wir werden euch töten.
Indien ist auf dem Papier die größte Demokratie der Erde. Die Verfassung garantiert Religionsfreiheit. Eigentlich. In der Realität ist der Glaubenswechsel weg vom Hinduismus in 7 Bundesstaaten per Gesetz verboten.
In der Verfassung steht ganz klar, dass Indien ein demokratisches, säkulares Land sein soll. Es soll sozial sein und keine Religion darf eine andere Minderheitenreligion unterdrücken. Das geht nicht. Alle Religionen haben hier die gleichen Rechte und das Anrecht, ihren Glauben zu leben.
Die Entwicklung in Indien in Richtung des Hindu-Nationalismus ist auch der Regierungspartei BJP zuzuschreiben. Sie gewann bei der Parlamentswahl 2019 eine absolute Mehrheit.
Indien war in der Vergangenheit als Land der Vielfalt bekannt. Aber die heutigen Anführer wollen keine Vielfalt. Sie wollen Gleichförmigkeit. Und sie wollen sie mit aller Gewalt.
Christen werden bedroht, Kirchen angegriffen und Gemeindemitglieder werden ermordet.
So häufig haben wir die Parolen der Hindu-Extremisten gegen Christen gehört. Vernichtet die Christen, löscht alle Pastoren in Indien aus. Sie sagen den Pastoren ins Gesicht, tötet den Pastor, tötet die Gläubigen, vernichtet alles Christliche, schmeißt sie ins Gefängnis. Das sind Slogans, die sie rufen.
Obwohl die indische Verfassung das Kastensystem seit 1950 außer Kraft gesetzt hat, ist dieses Denken noch tief in der Gesellschaft verwurzelt. Daher trifft die Gewalt und Diskriminierung Christen mit am härtesten, die vor ihrem Glaubenswechsel der untersten Kaste, den unberührbaren Dalits, angehörten. 2014 starteten extremistische Hindus die Heimkehrkampagne. Hindus, die sich für Jesus entschieden haben, sollen damit wieder zum Hinduismus zurückgebracht werden.
Wenn Christen es verweigern, Hindus zu werden, dann vertreibt man sie aus dem Dorf und sie werden schwer zusammengeschlagen.
Heute sind wir zu einer benachteiligten Minderheit geworden. Trotzdem fürchten sie uns. Sie fürchten, dass wir sie so sehr lieben und Gutes tun werden, dass das ihre Herzen verändert.
Trotz der Verfolgung wächst die Gemeinde und sie wird weiter wachsen. Wir müssen zusammen die Gemeinde hier stärken, damit die Liebe Christi von ihr ausgeht. Welche Verfolgung auch kommen mag, wir müssen den Hindus mit der Liebe Christi begegnen.
Ich habe als nächstes einen Handyclip, der mich vor der letzten Woche erreicht hat, von einer Situation, die in Indien geschehen ist, wo in dem Bundesstaat Chhattisgarh Christen beschuldigt wurden. Und Folgendes wurde gesagt: Das nächste Bild. Seit ihr Christen geworden seid, sind unsere Götter zornig auf uns. Sie erhören unsere Gebete nicht mehr. Und das muss man sich vorstellen, man spricht davon, dass in Indien etwa 3 Millionen Götter also angebetet werden. Man kann sich das kaum vorstellen. Und in jedem Ort gibt es verschiedene Kultstätten und Anbetungsriten. Und wenn jemand das nicht mitmacht in seinem Dorf und diese Götter nicht huldigt oder Opfer bringt und manchmal auch ganz Schweineopfer und ganz komische Sachen, es gibt auch sehr starken Ahnenkult noch dort, wenn sie das nicht mitmachen, die Christen, dann sagen die Dorfbewohner, wenn du das nicht mitmachst, dann bringst du den Fluch der Götter auf uns. Und aus diesem Grund vertreiben wir dich, aus diesem Grund darfst du gar nicht bei uns bleiben, denn du bringst einen Fluch auf unser Dorf. Und das ist der Grund, warum die Menschen so stark verfolgt werden. Und ich habe jetzt einen Videoclip, das ist ganz komisch, bei mir lief der andersrum. Aber egal, wir hören mal die Stimmung auf diesem Videoclip. Das nächste machen. Ich komme irgendwie mit dem Fernbedienung nicht klar. Okay, wir sehen hier diese Stimmung. Das ist ein Mob von 2.000 bis 3.000 Menschen, so wurde uns berichtet, der gegen die Christen in dem Dorf oder Stadt Singapur, also nicht zu verwechseln mit Singapur, sondern das ist ein kleinerer Ort, Singapur, wo wirklich Christen angegriffen wurden. Und man denkt, die Polizei würde die Christen beschützen und würde sie verteidigen. Aber Folgendes passiert im Laufe dieses Tages, am 22.09. passiert, also noch nicht lange her. Und wir sehen jetzt, wie das weitergeht. Wir können das nächste Bild nehmen. Wir sehen einfach an diesen beiden Handyclips, sie haben natürlich jetzt nicht diese Professionalität. Das ist einfach von Menschen, die das gefilmt haben, die vor Ort waren und uns geschickt haben. Aber wir sehen, wie die Stimmung ist, wie richtig ein Mob sich gegen die Christen auftut. Und das wird angestachelt durch die RSS. Das ist eine Armee, also man kann sich das vorstellen, sogar die jungen Leute werden darauf eingeschworen mit einem Fahneneid. Es ist ähnlich wie in der Hitlerjugend, manche Dinge. Und diese Armee oder diese Volksarmee hat so richtig eine militante Art und Weise, auch gegen Christen vorzugehen. Sie säubern quasi das Land von Christen und stacheln leider auch Hinduisten auf, sich gegen Christen zu verteidigen und Christen zu vertreiben. Und das erlebt ein Pastor und diese Geschichte möchte ich einfach kurz erzählen. Das ist Pastor Sujit. Wir dürfen leider sein Gesicht nicht zeigen. Und manchmal denke ich, wenn ich von diesen verfolgten Christen spreche, von vielen sehen wir das Gesicht nicht. Und manchmal denke ich, das sind die wahren, wenn man von Helden sprechen möchte, die wahren starken Persönlichkeiten Gottes. Aber wir sehen ihr Gesicht nicht, ihre Namen werden verändert, wir geben nicht ihre wahren Namen bekannt. Und oft denke ich, das sind so Gottes Geheimagenten, das sind seine Leute. Aber sie stehen gar nicht selbst groß da als die Superhelden, als die Überwinder und die starken Persönlichkeiten, sondern sie stehen da als Menschen, die einfach nur Gott die Ehre geben und die für seine Sache einstehen. Und sowas, so eine Persönlichkeit ist Pastor Sujit. Er hat sich ein Dorf gesucht, nachdem er Christ geworden ist, in dem wirklich noch kein Christ war. Und in dieses Dorf ist er gegangen, aus dem Grund, weil in dem Dorf noch kein Christ war. Und dort hat er den Menschen vom Evangelium von Jesus Christus erzählt. Und daraufhin kamen viele Dorfbewohner zum Glauben. Das ist noch gar nicht lange her. Und daraufhin fing er an, eine Gemeinde in diesem Dorf zu bauen. Er fing an, sogar ein Gebäude herzurichten. Kurze Zeit später kommt ein Mob in sein Dorf und zerstört seine Kirche. Und es liegt darin, dass einer der Dorfältesten in dieser RSS Armee ist und das ist ein Major in dieser Armee und er verpfeift ihn und er wiegelt das ganze Dorf gegen den Pastor Sujit auf und gegen die Christen in diesem Dorf. Und das, was schwierig ist, ist, was wir sehen in Indien, aber auch in vielen anderen Verfolgungsländern, dass gerade die geistlichen Leiter, die Pastoren, Mitarbeiter, Leiter in den Gemeinden besonders angegriffen werden. Es sind gar nicht so jeder Christ, sondern der, der Gott bekennt. Und ganz besonders die Menschen, die aus dem hinduistischen Hintergrund kommen und Christen werden, die werden ganz, ganz besonders bedrängt. Und so jemand ist Pastor Sujit. Man hat seine Kirche mehrmals zerstört, er hat wieder eine neue Kirche gebaut, die wurde wieder zerstört. Und so wurde er dann aus dem Dorf vertrieben. Er hat 3 Kinder, die noch schulpflichtig sind. Und man hat gesagt, wenn du nicht gehst, dann werden wir deine Kinder töten. Und man muss sich vorstellen, was das für eine furchtbare Diskrepanz für so einen Pastor ist, der gerade junge Gläubige in der Gemeinde aufzieht und sie zu starken Christen formen möchte und wird weggerissen mit der Drohung, dass man seine Kinder umbringt. Und aus diesem Grunde musste Pastor Sujit aus dem Dorf fliehen mit seiner ganzen Familie und konnte in einem anderen Dorf Zuflucht finden. Aber sein Herz war schwer, weil er sagte, was ist mit meinem Dorf? Und ich möchte so gerne, dass die Christen dort standhaft bleiben in diesen Bedrängnissen. Und seine Kinder können in diesem Dorf nicht zur Schule gehen, weil er Angst hat oder auch die Kinder Angst haben, dass sie wieder bedrängt werden. Und das ist nun einige Monate her und die Kinder sagen, Papa, wann können wir wieder in die Schule gehen? Und sie sehen die anderen Kinder mit ihrem Schulränzchen und sie gehen in die Schule und sie sind fröhlich, haben Gemeinschaft, haben Freunde, können auf der Straße spielen. Und seine Kinder müssen quasi sich verstecken, sie müssen zu Hause bleiben. Und man muss sich vorstellen, was das für so einen Menschen wirklich bedeutet, was das wirklich heißt, in der Verfolgung zu leben. Aber interessant ist, Pastor Sujit ist nicht jemand, der sagt, jetzt lege ich die Flinte ins Korn, ich werde niemandem mehr erzählen, dass ich Christ bin, sondern er macht es so, dass er in diesem neuen Dorf eine neue Gemeinde angefangen hat. Und das finde ich so wunderbar, weil ich darin einfach sehe, er hält an Gott fest und er sieht diese schwierige Situation als eine Gelegenheit Gottes. Er sieht es nicht als etwas, die Hände in den Schoß zu legen, sondern die schwierige Situation bedeutet für ihn eine Gelegenheit, wiederum Reich Gottes zu bauen. Das ist seine Geschichte. Und wenn ich so davon erzähle, dann wünsche ich mir, dass vielleicht jeder von euch sich so ein Anliegen merkt. Zum Beispiel Pastor Sujit und seine Kinder wäre so ein Anliegen. Und nachher werden wir eine Möglichkeit haben, für diese Menschen zu beten, die ich jetzt vorstelle. Auch diese Familien aus Chhattisgarh, die ich eben auf dem Video gezeigt habe. Es sind 15 Familien, Großfamilien, insgesamt 75 Christen und die müssen dieses Dorf verlassen und haben nun in anderen Dörfern Zuflucht gesucht, diese 75 Menschen aus Chhattisgarh. Und in diesem anderen Dorf, wo sie untergekommen sind, ist wieder der Mob aufgewiegelt und greift die Gastgeber, die jetzt so freundlich sind, diese Menschen aufzunehmen. Auch dort wird wieder Unruhe gestiftet. Und das ist so ein Anliegen, wo ich mir wünsche, dass wir auch dafür beten, für diese Menschen aus Chhattisgarh, die ihre Häuser verlassen mussten. Und die Häuser, da regnet es jetzt rein, da sind Löcher im Dach, wie wir eben gesehen haben, das ist nur eines dieser Häuser. Und da ist der wütende Mob und die Menschen müssen gehen, mit kleinen Kindern zum Teil, und müssen woanders Zuflucht suchen und auch dort entstehen wieder Unruhen. Und das sind Dinge, wo ich mir wünsche, dass wir wirklich dafür beten, dass sie beschützt bleiben und dass Gott, der Herr, für sie sorgt.
Ganz besonders
bitte
erleben
das nächste
Pastoren.
Bild. Ja, danke schön. Folgendes ist, was wir als Open Doors als wichtig nehmen, um solchen Menschen zu dienen, wie zum Beispiel Pastor Sujit und auch die Menschen aus Chhattisgarh. Wir bieten Seminare für Verfolgte an. Das ist eines unserer Arbeitszweige. Und wir haben ein Seminar, das heißt Feststehen im Sturm. Das wird in all den vielen Ländern der Verfolgung haben wir dieses Seminar installiert. Und es wird oft von einheimischen verfolgten Christen gelehrt, die selbst Verfolgung erlebt haben, die selbst schon im Gefängnis waren. Und dieses Seminar zeigt diesen Menschen, dass sie nicht alleine sind. Auf diesem Seminar treffen sie Menschen, die auch Verfolgung erlebt haben. Und in diesem Seminar zeigen wir ihnen, wie sie in Jesus bleiben können, trotz Bedrängnisse und vor allen Dingen das Thema, wie vergebe ich meinen Feinden? Wie komme ich innerlich damit klar, dass Menschen mich ablehnen und vertreiben und wütend auf mich sind? Das ist eines der wesentlichen Elemente in diesem Seminar. Und Pastor Sujit hat auch dieses Seminar besucht und er sagt, In meiner Verzweiflung wurden mir die Seminare eine große Ermutigung und halfen mir, in dieser schwierigen Zeit feststehen zu können. Und im Verlauf sagt er, ich bin so froh, dass es Menschen auf der Welt gibt, die für uns beten, dass wir nicht quasi verschollen sind, sondern dass Menschen an uns denken und für uns beten. Das hat ihn sehr ermutigt. Ich habe jetzt ein Video von einem jungen Mädchen, die ist erst 12 Jahre alt. Und dieses Mädchen kommt auch aus einer hinduistischen Familie und sie erlebt eine Heilung. Und wir sehen in dem Video, wie ihre Familie darauf reagiert.
Indien. In dem vom Hinduismus geprägten Land kommen viele Hindus durch Heilungen zum Glauben an Jesus Christus. Doch wer als Hindu-Christ wird, lebt nicht selten gefährlich.
Von Kindheit an war Sari taub. Sie stammt aus einer hinduistischen Familie. Niemand konnte ihr helfen. Weder Ärzte noch Hindu-Priester konnten sie heilen.
Meine Tante brachte mich zur Kirche. Sie sagte, wir werden für dich in der Kirche beten. Der Herr wird deine Ohren öffnen und du wirst hören können. Ich ging mit zur Kirche. Dort wurde ich nach vorne gerufen und die Gemeinde betete für meine Heilung. Sofort konnte ich ein bisschen hören und ich wurde geheilt.
Doch anstatt sich zu freuen, reagierten Saris Eltern mit Gewalt.
Als mein Vater hörte, dass ich zur Kirche gegangen war, schlug er mich. Meine Eltern gaben mir kein Essen und warfen mich aus dem Haus. Also ging ich zum Haus meiner Tante. Meine Mutter holte mich zurück. Und als ich zu Hause ankam, verprügelte mich mein Vater erneut. Er warf meine Kleider aus dem Haus. An diesem Tag, es war ein Sonntag, fand ich eine Mitfahrgelegenheit und fuhr in ein anderes Dorf zu einer anderen Tante von mir. Nach 4 Tagen kam mein älterer Bruder mit dem Fahrrad zu meiner Tante, um mich abzuholen. Wieder schlugen mich meine Eltern, als ich nach Hause kam. »Hör auf, in die Kirche zu gehen«, schrien sie. Und dann warfen sie meine Bibel in den Matsch. Ich hob sie auf, trocknete sie in der Sonne und ging wieder zurück zu meiner Tante. Wieder kamen meine Eltern, um mich zu holen. Aber mein Onkel versteckte mich, so konnte ich bleiben.
Partner von Open Doors erfuhren von Saris Geschichte und bemühten sich darum, sie zu besuchen und zu unterstützen.
Von Open Doors bekam ich die Dinge, die ich zum Überleben brauchte. Sie beteten für mich und halfen mir. Ich bekam Dinge für die Küche, einen Kocher, Teller, Gläser und eine Schüssel, Kleidung, eine Matratze und eine Decke und Nahrungsmittel wie Reis, Öl sowie Seife. Ich war kurz davor, den Herrn zu verlassen, aber die Gemeinde Jesu half mir. Mein älterer Bruder schlug mich und wollte mich zwingen, den Herrn zu verlassen, aber ich weigerte mich. Ich fokussiere mich auf das Haus des Herrn. Ich werde ihn niemals verlassen. Bitte betet, dass ich die Bibel immer besser verstehen lerne und andere unterrichten kann. Bitte betet für die Rettung meiner Eltern und meiner Verwandten.
Auch dieses junge Mädchen Sari hat auch an so einem Seminar teilgenommen. Und sie war sehr, sehr aufmerksam in diesem Seminar. Ich habe Bilder von ihr gesehen, wie sie mit ihrer Bibel auf dem Schoß einfach sehr, sehr hungrig an diesen Seminaren teilgenommen hat. Und kürzlich erreichte mich die Nachricht, dass Sari, dass ihre Eltern sie gefunden haben und heimlich wegtransportiert haben in einen Arbeitsdienst in einem anderen Bundesland. Und wir von Open Doors haben leider, haben nicht die Möglichkeit rauszufinden, wo sich Sari im Moment befindet. Und deswegen, das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, dass wir für Sari beten, dass sie dort Christen findet, dort, wo sie jetzt ist, und dass sie nicht isoliert ist. Ich habe als nächstes, einfach möchte ich kurz noch, bevor wir gleich beten, die Projekte vorstellen, die wir in Indien, aber auch in vielen anderen Ländern unterhalten. Und zwar geht es zum einen, habt ihr von Sari gehört, die eine Zuflucht bekommen hat und auch das Nötigste zum Leben. Das ist natürlich eine Sache, die wir von Open Doors sehr wichtig finden, Menschen Zuflucht zu geben und auch Nahrungsmittel, Kleidung, Öfen und das alles, was nötig ist. Aber uns ist es auch wichtig, dass wir ihnen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Viele Pastoren können keinen normalen Arbeit nachgehen, sie bekommen kein Geld dafür. Und deswegen haben wir kleine Manufakturen, kleine Existenzgründungshilfen, dass zum Beispiel ein Pastor stellt LED-Lampen her, ein anderer Pastor hat eine Maschine, wo er Pappgeschirr herstellt, das in Indien sehr wichtig ist für zum Beispiel das Diwali-Fest. Und so gibt es so klar, oder eine Näherei, und wir bringen auch gerade Frauen Alphabetisierungskurse bei, weil gerade christliche Frauen ganz, ganz ungebildet sind und dann zwangsverheiratet werden an Hinduisten. Und so ist es einfach wichtig, diese Menschen auszubilden, ihnen überhaupt Chancen zu geben, auch darüber hinaus eine Ausbildung zu machen. Gerade für junge Leute, viele sind wirklich sehr desillusioniert, weil sie keine Beamten werden dürfen. In Indien dürfen Christen nicht mehr studieren, sie dürfen keine Beamten werden und keine höhere Laufbahn machen. Sie bleiben einfach in den untersten Jobs, bleiben ungebildet, und das ist wirklich sehr schwierig, und deswegen setzen wir uns dafür ein. Es gibt etwas in der Corona-Zeit, was sehr bemerkenswert ist und was sicher auch ein bisschen damit zu tun hat, dass wir in diesen Seminaren für Verfolgte, den verfolgten Christen helfen, unverletzt aus dieser Situation hervorzugehen. Das sind sehr bewährte Christen, die Selbstverfolgung erlebt haben, die zeigen, wie man vergeben kann. Und das ist ein ganz wichtiges Element, weil wenn verfolgte Christen in ihrer Bitterkeit bleiben, dann ist es so, dass sie immer wieder Bitterkeit säen werden und dass immer mehr Zerstörung entsteht. Aber das wichtigste Anliegen ist, dass sie heil werden. Und das können sie nur, wenn sie von Gott die Gnade und die Hilfe erfahren, vergeben zu können. Und diese beiden haben das erlebt. Und die Hilfsgüter, die wir ihnen zur Verfügung stellen, oder die Möglichkeit, an diese Hilfsgüter heranzukommen, die haben sie benutzt, um ihren Verfolgern zu dienen. Obwohl im Moment viele Menschen in Indien hungern, gerade auch Tagelöhner und auch sehr viele Christen hungern, haben sie die Hilfsgüter benutzt und genau denen, die ihre Feinde sind, damit gesegnet. Und das ist so etwas, was ganz, ganz viel auslöst, wo wir oft merken, dass dadurch sehr stark Herzensveränderung geschieht. Und auf der anderen Seite ist in der Corona-Zeit das so, dass in den Krankenhäusern christliche Pflegekräfte gesucht und eingesetzt werden, die sich um Corona-Patienten kümmern, weil Hinduisten das nicht machen möchten. Und das sind auch so Dinge, die wirklich sehr demütigend, denke ich, sind und wofür wir beten können, dass die Christen bewahrt bleiben, die in diesen Diensten stehen. Ich habe jetzt die Gebetsanliegen einfach mal aufgelistet, so einfach die Kernpunkte. Und natürlich kann jeder das beten, was ihm jetzt gerade wichtig wird, nicht unbedingt, was da nur steht. Zum einen können wir für die 75 Christen beten aus Chhattisgarh, die in den anderen Dörfern Zuflucht gefunden haben. Und wir können wirklich beten, dass Situationen entstehen, die auch Pastor Suchit erlebt hat, der in dem neuen Dorf wieder eine Gemeinde gegründet hat. Und wenn solche Vertreibungen geschehen, dann denken wir, wie furchtbar, jetzt leidet das Evangelium wieder. Aber wenn wir in die Apostelgeschichte 8 sehen, wo Stephanus gesteinigt wurde und alle Christen aus Jerusalem vertrieben wurden, dann sehen wir in den folgenden Kapiteln, dass genau dadurch das Evangelium sich verbreiten konnte. Und dass zum Beispiel Philippus einer war, der in Samaria das Wort Gottes verkündigt hat. Und viele andere haben Gemeinden gebaut an den Orten, an die sie vertrieben wurden. Und das ist, was wir beten können für die Christen aus Chhattisgarh, dass an den neuen Orten, wo sie hin vertrieben werden, neue Gemeinden entstehen und das Evangelium weiter ausbreitet sich. Dann können wir beten für Pastor Suchit, das ist der Pastor mit den 3 Kindern, der vertrieben wurde und der, wo die Kinder nicht in die Schule gehen, die Frau hat Angst, in das Dorf zurückzukehren. Und wir können dafür beten, dass sie bewahrt sind und ein Segen sind an dem neuen Platz. Dann die alleingelassene Gemeinde von Pastor Suchit und viele Gemeinden, die alleingelassen werden, weil die Pastoren vertrieben wurden. Und wir können beten, dass viele verfolgte Christen in Indien Zugang zu den Seminaren haben, feststehen im Sturm. Und für isolierte Christen wie Sari, die ganz alleine möglicherweise ist und wo wir uns wünschen, dass sie geistliche Eltern hat. Das sind die Gebetsanliegen, und jeder, der möchte, kann jetzt einfach von seinem Platz aus im Sitzen einfach beten für das, was ihm wichtig ist. Und ich wünsche mir, dass jeder einfach ein Anliegen hat, wofür er beten kann. Und ich schließe das dann ab. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so groß bist und trotz der Dinge, die wir gehört und gesehen haben, so eine unglaubliche Kraft gibst, in diesen Dingen bestehen zu können. Ich danke dir so sehr, Vater, dass du Menschen schenkst, die geradlinig an dir festhalten, trotz all dieser Bedrängnisse. Und Vater, so bete ich für die Christen in Chhattisgarh, dass du sie stärkst und tröstest und dass sie an den neuen Orten, wo sie hinflüchten mussten, heil werden, auch ihre Kinder heilen von traumatischen Erfahrungen. Und Herr, wir beten dafür, dass sie an den neuen Orten Menschen segnen können, für Menschen beten können und ihre Gastgeber durch sie gesegnet sind und sie dieses Evangelium weiter ausbreiten. Amen. Es können gerne noch andere beten.
Christen gibt. Und trotzdem, wenn ich so etwas jetzt so sehe, nochmal so ganz konkret, dann kommt einem
Und Vater, wir beten auch für die Seminare, dass viele verfolgte Christen in Indien Zugang haben zu diesen Seminaren, Feststehen im Sturm. Ich danke dir, Vater, für die Gebete und ich danke dir, dass du unsere Gebete erhörst, dass das wirklich deine Herzensanliegen sind und wir uns damit wirklich eins machen können. Amen. Amen. Ich habe mal ganz kurz eine Frage, bis wann habe ich jetzt noch Zeit, bis 10:55 oder bis 10? 10:55? Ja. Okay, gut. Dann möchte ich noch auf eines hinweisen, und zwar habt ihr auf den Stühlen diese Gebetsmagazine liegen, und da in der Mitte gibt es so ein, das ist wie ein Gebetskalender, den kann man auch raustrennen und in die Bibel reinlegen. Und die verfolgten Christen, wenn wir sie fragen, was wünscht ihr euch am meisten oder was können wir euch Gutes tun, dann sagen sie oft und am meisten sagen sie, bitte betet für uns. Und jetzt ist die Frage, ja, was soll man denn beten, wenn man darüber sich nicht auskennt? Was soll man genau beten? Und so haben wir dieses Gebetsmagazin erstellt, wo halt für jeden Tag ein ganz konkretes kleines Anliegen drin ist, um das Gebet einfach wach zu halten für verfolgte Christen. Nebenbei denke ich oft, es gibt so eine Art Brücke zwischen uns und ihnen. Wir lernen von ihren Erfahrungen, wie wir das eben gesehen haben bei Pastor Suchit und Sari. Aber sie brauchen unser Gebet. Und so bilden wir durch das Gebet eine Brücke. Wir lesen von ihren Erfahrungen. Hier geht es um den Irak. Das sind sehr interessante Berichte, was dort gerade geschieht. Aber auf der anderen Seite geben wir ihnen was. Wir empfangen was und wir geben was. Und diese Wechselbeziehung ist das, was so existenziell ist, auch für uns als Gemeinden in Deutschland, nämlich zu lernen von verfolgten Christen, weil wir nicht wissen, ob sich bei uns manche Dinge auch eventuell verändern können. Und diese sind uns voraus und wir können so viel von ihren Erfahrungen lernen. Wenn Sie dieses Heft gerne kostenlos jeden Monat beziehen möchten, dann können Sie diese lila Karte einfach abmachen, Ihre postalische Adresse da reinfüllen und bei mir am Büchertisch abgeben. Die Adressen werden nicht missbraucht. Sie bekommen einfach nur kostenlos jeden Monat dieses Gebetsheft. Ich glaube, der Zeit halber möchte ich es lieber so machen, jetzt nicht eine große Predigt zu halten. Mir ist das Wichtigste immer, die verfolgten Christen wirklich ihnen eine Stimme zu geben in den Gottesdiensten. Ich möchte aus diesem Grund gerne ein Erlebnis erzählen, was ich selber in der Mission gemacht habe, auch in einer Verfolgungssituation mit Gebet. Und diese Situation möchte ich anhängen an eine Textstelle aus dem 2. Mose 17, Vers 11. Dort befindet sich die Geschichte, wo Israel durch die Wüste reist und die erste Begegnung mit dem Feind macht, und zwar gegen die Amoriter. Und die meisten von euch kennen bestimmt die Stelle, wo die Amoriter Israel vernichten möchten in der Wüste. Und Mose sagt zu Josua: Josua, rekrutiere du eine Armee. Ich werde auf den Berg gehen und werde beten. Aber du wirst kämpfen gegen die Amoriter. Und Josua tut das. Er ist noch ein junger Mann und er rekrutiert eine Armee und kämpft gegen die Amoriter. Man kann sich vorstellen, dass Mose vom Berg aus diese Situation beobachten kann. Denn die Bibel zeigt sehr genau, was passiert. In Vers 11 können wir lesen, dass dort steht, als Mose seine Arme zum Gebet erhob, siegten die Israeliten über die Amoriter. Als Mose seine Arme sinken ließ, siegten die Amoriter über die Israeliten. Und das ist für mich eine Schlüsselstelle, die das Gebet betrifft. Man kann sich, wenn ihr euch das vorstellt, man steht auf dem Berg und man sieht, man betet und die Israeliten besiegen die Amoriter. Man hört auf zu beten, die Amoriter besiegen die Israeliten. Bis hinter Aaron und Hur kommen und heben Moses Arme hoch, dass er permanent beten kann. Und in dieser Situation werden die Amoriter gänzlich besiegt durch die Israeliten, durch das permanente Gebet. Und hier ist ein Schlüssel, den Gott uns zeigt, welche Macht unser Gebet hat oder welche Macht er dem Gebet gegeben hat. Gott könnte alles ohne unser Gebet tun. Er ist allmächtig. Er wäre nicht angewiesen auf unser Gebet. aber mir scheint es so, dass der Herr sein Herz mit uns teilen möchte, seine Anliegen mit uns teilen möchte, so wie wir es in Johannes 15 lesen, wo er sagt, ihr seid nicht meine Knechte, sondern ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Und meinen Freunden offenbare ich meine Pläne, können wir in Johannes 15, Vers 15 nachlesen. Und das zeigt, dass der Herr seine Pläne, seine Vorhaben, seine Anliegen mit uns teilen möchte, wenn wir wirklich seine Freunde sein möchten. Aber er möchte durch unser Gebet die Dinge der Welt verändern, so wie wir das in diesen Verfolgungsländern sehen. Und so eine Situation habe ich im Norden Kenias erlebt. Wir waren im Sudan, in Nord-Tansania und Kenia unterwegs. Und dort sind wir in ein Dorf gekommen, oder eine Stadt eigentlich, die zu 90% islamisch war. Und die Kirchen waren sehr, die Christen dort sehr verschüchtert. Und sie haben sich quasi hinter ihren Mauern versteckt, weil sie bereits erlebt haben, dass Muslime ihre Kirchen mit Macheten angegriffen haben und Menschen verletzt haben. Und sie waren auch sehr wütend auf die Muslime. Und als wir dort ankamen und unser Equipment auf dem Marktplatz aufgebaut haben, kamen sehr, sehr viele neugierige Menschen, unter anderem auch sehr viele Muslime dazu. Es kamen einige tausend Menschen zusammen in dieser Stadt. Und als wir anfingen, über das Evangelium zu sprechen, wir haben die Brücke gebaut zu Abraham und Isaak, weil das kommt auch im Koran vor, und über Isaak zu dem Lamm Gottes und über das Lamm zu Jesus. Und als wir über Jesus anfingen zu sprechen, hörten wir im Hintergrund einen lauten Mob, der Allah pries und Mohammed sein Prophet, und es wurde immer lauter und aggressiver, und es waren junge Menschen auf einem Lastwagen. Und ich habe eine SMS an meine Gebetsfreunde nach Deutschland geschrieben in dieser Zeit und habe gesagt, bitte betet für uns, weil wir wissen nicht, was hier passiert, wir brauchen dringend euer Gebet. Meine Mutter, zu diesem Zeitpunkt schon auch eine ältere Dame von 86 Jahren, sie hat gebetet. Und während des Gebetes hat sie einen Eindruck bekommen, dass der Herr Engel senden würde, so viele mehr als auf einem Ameisenhaufen. Sie sagt, sie hat den Eindruck, es gibt mehr Engel als Menschen dort auf dem Platz, wo wir uns befinden. Und nachdem ich das gelesen hatte, eine Zeit später, und der Mob lauter wurde, sah ich, wie faustgroße Steine durch die Luft flogen in einer Riesensalve auf uns zu. Und die Menschen verbargen sich hinter den Marktständen, um Zuflucht zu suchen. Und während dieser Zeit prasselten Steine auf die Bühne, also auf diese Aluminiumbühne, und es ging so richtig plong, plong, plong. Alle gingen auseinander. Und ich war in diesem Zeitpunkt mit einem Gebetsteam zusammen von etwa 30 Mitarbeitern dort. Wir sind auf dem Platz geblieben und haben einfach gebetet, haben die Taschen vors Gesicht gehalten. Wir hatten wirklich gar keine Angst, das kann ich mir kaum erklären. Ich denke, dass Gott das so gefügt hatte, dass wir keine Angst hatten. Weil ich weiß nicht warum, aber in manchen Situationen ist der Herr einfach so, dass er das so macht, dass man keine Angst hat. Und keiner von diesen Menschen, die zugehört haben oder die zu dieser Veranstaltung gehörten, ist von einem Stein getroffen worden. Das war die Bilanz. Es waren aber Menschen getroffen worden, die umgehend in ein Krankenhaus transportiert werden mussten. Und das waren Menschen am Rande des Marktplatzes, die dort ihre Sachen verkauft haben, Mais oder Ziegen oder so. Und die sind wirklich sehr stark verletzt worden und mussten in ein Krankenhaus. Aber die an der Veranstaltung teilnahmen und zuhörten, sind nicht verletzt worden. Das sehe ich wirklich als ein Wunder Gottes an. Und das Interessante war, man müsste jetzt denken, nach diesem Vorfall müssten ja die Christen am nächsten Tag in ihren Häusern bleiben, aus furchtbarer Angst, dass so etwas noch einmal passiert. Aber das Gegenteil passierte. Am nächsten Tag kamen die Christen mitten auf den Marktplatz und haben dort ein Lobpreisfest veranstaltet. Sie haben dort getanzt und Gott gepriesen, ihre Bibeln hochgehalten, als Zeichen, dass der Herr Wahrheit ist, dass das, was der Herr sagt, wirklich wahr ist und dass es wirklich richtig ist, was der Herr in seinem Wort verheißen hat, dass er sein Volk bewahren kann. Und es kam so weit, dass viele, viele Menschen sich an diesem Tag und den folgenden Tagen zu Jesus gewendet haben, auch viele Muslime. Wir haben in unserer Unterkunft, unser Koch war Muslim und er hat uns immer mitbekommen, wie wir Gott angebetet haben. Und er sagte, ich möchte gerne Christ werden am nächsten Tag. Dann kam der Nachtwächter mit seiner ganz schüchternen Frau und sagte, ich möchte Christ werden und meine Frau soll auch unter das neue Gesetz. So hat er das halt verstanden. Und wir hatten gerade eine Bibel in seiner sehr außerordentlich seltenen Sprache und wir hatten eine Bibel, die wir ihm geben konnten. Das waren alles so Fügungen von dem Herrn. Und dieser Landstrich hatte lange keinen Regen mehr. Es gab nur Nieselregen, aber nicht wirklich Regen, schon fast ein ganzes Jahr keinen richtigen Regen. Die Tiere waren krank, das Wasser war irre teuer und alles staubig. Und die Ältesten sagten, bitte betet dafür, dass es regnet. Und dann haben wir das gemacht, von der Bühne aus für Regen gebetet. Und der Regen fiel an dem Tag, als an dem wir abreisen sollten. Wir sahen dunkle, schwarze Wolken und wir waren froh, dass sie hinter uns und nicht vor uns waren, sonst kann man kaum fahren, wenn der Matsch sich ins Reifenprofil eingräbt, dann ist das so wie hier, wenn es schneit. Und es war wirklich eine ganz außerordentliche Sache. Wir haben auch noch erlebt, dass ein stummes Mädchen aus einer muslimischen Familie anfing zu sprechen, nachdem mehrmals für sie gebetet wurde. Und der Vater seinen muslimischen Turban abnimmt, weil er sieht, dass der Herr, unser Gott, dieses Mädchen geheilt hat und ist Christ geworden. Und das ist so bewegend. Und zum Schluss frage ich, wer war mehr ausschlaggebend? Wir, die wir vor Ort den Menschen das Evangelium nahegebracht haben? Oder meine 86-jährige Mutter, die für uns gebetet hat? Wer war wichtiger für die Schlacht gegen die Amoriter? War es Mose, der auf dem Berg betet? Oder war es Josua, der Frontkämpfer war? Ich glaube, die Antwort, die ist nicht schwierig. Alle beide sind genauso wichtig. Und ich sehe, dass unsere verfolgten Christen sind unsere Josuas. Und wir hier in Deutschland sind die Moses. Und die verfolgten Christen wissen um dieses Geheimnis des Gebetes. Und deswegen sagen sie, bitte betet für uns. Das ist ihnen das Wichtigste und das ist das, was ich euch ans Herz legen möchte. Wenn der Herr euch daran erinnert, dass ihr seine Anliegen teilt, seine Freunde seid und mit ihm für die Anliegen betet, die er euch aufs Herz legt, was immer das ist. Und ich würde gerne am Schluss noch beten. Und wer möchte, kann dazu aufstehen. Und wer möchte und sagt, ich möchte, dass der Herr mir seine Anliegen aufs Herz legt. Und ich möchte ein offenes Herz bekommen für die Anliegen der verfolgten Christen. Wer das möchte, kann einfach so vor sich die Hand öffnen als Zeichen dafür, einfach vor sich und sagt, Herr, ich möchte deine Anliegen auf meinem Herzen tragen. Ich möchte, dass deine Leidenschaft in mein Herz hineinfließt. Und ich möchte jetzt für uns alle beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns zu deinen Freunden machst, dass wir nicht Knechte sind, sondern Freunde. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du dein Herz uns offenbaren möchtest. Und Vater, ich danke dir, dass du uns so viel Einfluss gibst durch unser Gebet, dass du mit uns gestalten möchtest, dass wir durch unser Gebet deinen mächtigen Arm bewegen dürfen und dass du dich freust, wenn wir deinen mächtigen Arm bewegen. Herr, ich danke dir, dass du diese Geschwister in dieser Gemeinde ermutigst zum Gebet. Und ich danke dir, dass sie heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen sind. Und Vater, ich bete für uns alle und meine Geschwister in dieser Gemeinde, dass du uns deine Leidenschaft gibst, für verfolgte Christen zu beten, dass du das in unser Herz reingießt und dass du uns deine Anliegen aufs Herz legst, damit wir dafür beten und deine Anliegen teilen. Und Vater, ich bete für diese Gemeinde, um Schutz für meine Geschwister hier, dass sie vor Corona bewahrt bleiben. Und Vater, ich bete, dass du sie zum Segen setzt für jeweils die Nachbarschaft, in der sie leben, für die Arbeitsstellen, wo sie arbeiten, die Familien, in denen sie leben, dass sie ein großer Segen dort sein werden. Amen. Amen.
Im Vorfeld hattest du gesagt, dass es jetzt noch ein Lied gibt. Das gehe ich jetzt davon aus, dass das nicht stattfindet, richtig? Okay. Ist okay, ja. Ist gut. Ja, ich möchte der Gemeinde gerne noch einiges mitteilen. Zum einen möchte ich ganz besonders auf den Gemeindebrief verweisen. Ich finde das toll, dass wir nach einigen Monaten wieder etwas haben. Und ich habe gerade da mal so durchgeblättert, habe gerade gesehen, wie viel auch in den letzten Monaten passiert ist. Und ich habe richtig Lust und Freude darauf, das im Einzelnen zu lesen. Diejenigen, die jetzt hier sind, die können den natürlich mitnehmen. Die jetzt an dem Livestream den Gottesdienst hören, möchte hier gerade die Geschwister noch mal ganz herzlich begrüßen auch. Die können den zum Beispiel digital beziehen. Ja, ich muss noch mal auf die neuen Corona-Regelungen hinweisen. In der letzten Woche am Freitag hat es ja dazu ein Mail gegeben. Einiges von dem leben wir gerade jetzt schon, dass wir anders als in den anderen Gottesdiensten hier mit Maske sitzen. Aber wir müssen auch zum Beispiel gleich nach dem Gottesdienst nach draußen gehen. Nicht hier in kleinen Grüppchen stehen bleiben, sondern draußen mit entsprechendem Abstand dann eben hier miteinander eben noch ins Gespräch kommen. Auch Veranstaltungen, ja, schreckliches Wort, aber so, siehst du mal, der Gesetzgeber, die nicht religiösen Zwecken dienen, was auch immer das genau ist, aber zum Beispiel hier unsere Pilates-Gruppe kann in einem Augenblick in der Gemeinde nicht stattfinden. Ich weiß, das alles ist sehr, sehr lästig und das ist auch alles nicht schön, möchte aber wirklich bitten, dass wir hier auch als Gemeinde auch Vorbild sind und das, was eben hier auch aus politischen Gründen auch wirklich wichtig ist, dass wir das entsprechend umsetzen. Besonders hinweisen möchte ich noch auf die Reihe Trau dich. Am kommenden Donnerstag geht es um das Gesetz und die Bedeutung des Gesetzes Gottes. Das ist ja eine Veranstaltung, wo Fragen, die uns wichtig sind, die wir vielleicht schon seit vielen Jahren irgendwie im Kopf haben, vielleicht damit nicht richtig weiterkommen, dass wir hier die äußern können und dass es dann eben in einer kleinen, lebendigen Runde dann eben auch hier besprochen wird. Nächsten Sonntag wollen wir zusammen Abendmahl feiern. Das Anliegen ist klar, die Form noch nicht. Da wird sicherlich in der Woche Überlegungen geben, ob wir es genauso machen wie in den letzten Male oder ob wir hier angesichts der härteren Corona-Regelungen noch etwas ändern. Ja, und dann möchte ich ganz besonders die Kollekte ans Herz legen, die natürlich hier für Open Doors ist. Und möchte hier auch besonders diejenigen einladen, die jetzt an den Livestreams sitzen, die jetzt das Geld gleich nicht am Ausgang an die Körbchen legen können, möchte euch einfach ans Herz legen, hier dann eben auch eine entsprechende Überweisung auch auszufüllen. Ja, und dann möchte ich nochmal ganz, ganz besonders dir danken, Christine, für das, was du uns erzählt hast. Sicherlich auf der einen... Seite schon wirklich schockierende Informationen, aber eben unter dem Aspekt zu sehen auch, dass Gott es eben ist, der aus all diesen schwierigen Dingen auch wirklich Gutes macht. Und dein Gebet, was du eben hattest, das war eigentlich, bevor du es geäußert hattest, schon meins, dass das jetzt nicht nur Dinge sind, die jetzt so ganz nah sind, sondern die auch im Alltag, im regelmäßigen Gebet dann eben auch durchaus eine Relevanz haben. Ja, und jetzt möchte ich dich bitten, dass du uns als Gemeinde unter den Segen unseres Herrn stellst. Genau, wir stehen dazu auf.
Herr Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir, dass du sie berufen hast an diesem Ort, dein Licht zu sein. Ich danke dir, Vater, dass du der Allmächtige bist, der jeden ermutigen kann in der Situation, in der er auch immer gerade steckt. Und Vater, ich bete um deinen Segen für meine Geschwister, dass sie Licht sind an den Orten, wo sie leben. Ich segne meine Geschwister, Vater, dass sie Erkenntnis haben aus deinem Wort. Ich segne sie, dass sie festhalten an dir, egal was drumherum geschieht. Ich segne sie damit, dass sie eifrig sind, herauszufinden, was dein Wille ist und dass du deinen Willen ihnen offenbarst. Ich segne sie, dass ihre Familien gesund sind, ihre Beziehungen gesund sind. Ich segne sie, Vater, dass sie stark sind in dir und dass sie um deinen Beistand wissen und dass sie Trost erfahren, wo sie es brauchen, und Weisheit, wo sie es brauchen, Rat. Schenk ihnen gute Beziehungen, gute Freunde, die sie ermutigen. Und Vater, lass sie ein Segen sein für viele Menschen in dieser Stadt. Amen.
Herzlichen Dank und einen schönen Sonntag euch allen.